umgibt mich hier ein Zauberduft. Betörendes und anrüchiges rund ums Parfum.
An einem Sommertag des Jahres 1988 wurde eines der letzten Werbetabus gebrochen.
Für die Kampagne einer Duftwasserserie, deren englischer Name eigentlich kühles Wasser verhieß, regelte sich da auf Plakatwänden, in TV-Werbespots und in Hochglanzmagazinen ein Mann mit nichts bekleidet als mit abperlenden Wassertropfen.
Ermutigt vom Erfolg dieser neuen Marketingstrategie, ließ ein konkurrierender Hersteller sogleich ein unbekleidetes Pärchen auf einer Schaukel Platz nehmen. Der Name des so beworbenen Dufterzeugnisses, Obsession, Besessenheit, war hier sozusagen Programm.
Ich will einen Duft,
so der Parfümeur,
der von Anfang bis Ende nach Sex riecht.
Vorbei die Epoche, als Duftdesigner alter Schule noch dem Leitmotiv Helena Rubinsteins folgten, wonach ein Parfum
ein Schönmacher sein soll, den man ständig genießen kann, ohne einen Spiegel dabei zu haben.
Dass es ausgerechnet die Parfümbranche war, die das lange geltende Tabu brach und plötzlich mit unverdeckter männlicher Erotik warb, war ebenso wenig ein Zufall wie der Umstand, dass die eigentliche Zielgruppe dieser neuen Offensive Frauen waren.
Verhießen doch Werbung, TV und Lifestyle-Magazine, dem Weib längst nicht mehr nur die Welt jenseits von Herd und Waschmaschine zu erobern, sondern mit vergleichsweise läppischem Einsatz jenen Pop- und Werbeikonen zu gleichen, deren Strahlkraft jeweils Millionen Menschen in ihren Bann zieht.
Motto:
Entdecke die Göttin in dir. Womit, ohne dass Zielgruppe wie Werbetreibende sich dessen bewusst sein mögen, gleich zwei Bezüge zu den Anfängen der Duft- und Parfümgeschichte hergestellt sind. Der göttliche und der weibliche.
Nicht von ungefähr hatte schon König Salomo vor rund 3000 Jahren erkannt, dass Frauen unter bestimmten hormonellen Voraussetzungen eine erhöhte Riechsensibilität besitzen. Und so beschäftigte der für seine Weisheit gerühmte israelitische Monarch vorwiegend Frauen zur Gewinnung wohlriechender Essenzen.
Überhaupt war Salomo in Sachen Duft wie auch bei Frauen ein Kenner. Heißt es doch in seinem Hohelied:
An Duft gar köstlich sind deine Salben. Wer ist sie, die da aus der Wüste kommt, umduftet von Myrrhe und Weihrauch? Wach auf, Nordwind, komm, Südwind, lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle.
Myrrhe und Balsam, daneben Wacholder, Weinblüte, Zimt, Pistazie und Zypresse, bestimmten die ersten bekannten Trends der Parfümgeschichte. Zwar war man noch weit entfernt von jenen alkoholischen Destillationsverfahren, mit denen die Araber im 13. nachchristlichen Jahrhundert der modernen Duftgewinnung den Weg ebneten,
doch entsprachen die archaischen Methoden der salomonischen Duftexpertinnen offenbar voll und ganz dem Zeitgeschmack.
Da wurden die Blüten, Rinden oder Gewürzblätter jeweils fein gehäckselt, zerstampft, gesiebt und schließlich durch siedendes Erhitzen zu klebrigen Essenzen verklumpt, bevor man sie mit tierischen Fetten verrührte und in Form von Salben gebrauchsfähig machte. Ein Verfahren, das auch schon im alten Ägypten praktiziert wurde, wo manche Mitglieder der High Society die eigene Attraktivität zu steigern wussten, indem sie sich auf Partys duftende Salbkegel auf den Kopf schnallten, die im Laufe eines heißen Abends gemächlich abschmolzen.
Offenbar war es schon damals etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben, entsprachen doch wenige Gramm der aus dem Orient herbeigekarrten Duftgewächse mitunter dem vielfachen Jahreslohn eines einfachen Ackerbauern oder Pyramidenhandwerkers.
Neben der statusfördernden und wohl auch attraktivitätssteigernden Wirkung hatten die erwähnten Salben einen zweiten, praktischen Effekt. In den Fettsubstanzen wurden die flüchtigen Duftstoffe dauerhaft gebunden und konnten anschließend verschlossen werden oder gezielt an die Umwelt, sprich die Nasen der Mitmenschen, abgegeben werden.